Lasst uns heute einen Text miteinander betrachten aus dem Lukas-Evangelium. Und zwar ist das meiner Ansicht nach ein ganz zentraler Text in Bezug auf unsere Lebenseinstellung. Auch ein ganz zentraler Text, wie wir unser Leben verbringen. Lukas Kapitel 14 möchte ich 10 Verse lesen, und zwar Vers 25 bis 35. In meiner Bibel ist hier die Überschrift angegeben: Bedingungen der Nachfolge Jesu. Und in Vers 25 heißt es: Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und Mutter und Weib und Kinder und Brüder und Schwestern hasst, dazu aber auch seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er genug habe zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und er es nicht zu vollenden mag, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und zu sagen: Dieser Mensch fing an zu bauen und vermochte es nicht zu vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande sei, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch ferne ist, eine Botschaft und bittet um Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz ist gut, wenn aber auch das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Thema unserer Predigt heißt Nachfolge Jesu, Gedankenstrich, ein Nulltarif, Fragezeichen. Nachfolge Jesu, ein Nulltarif, Fragezeichen. Und es ist interessant, wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, als der Herr Jesus mit 30 Jahren den öffentlichen Dienst angetreten hatte in Israel, da fand er zunächst in der großen Masse einen enormen Anklang. Es war nicht so, dass er sofort verworfen worden wäre. Und das Wort bestätigt sich, es hingen ihm viele Menschen an. Sie freuten sich zunächst, Jesus zu hören, diesen Prediger. Sie freuten sich, auch die Wunder, die Jesus getan hatte, zu sehen. Die durften Dinge sehen, die haben vor ihnen noch keine Menschen gesehen. Und in ihm hatten sie zumindest einen Propheten des allmächtigen Gottes erkannt. Und zudem war es scheinbar an der Zeit, dass endlich auch jetzt diese Unterdrückung, die ja damals unter den Römern vorhanden war, aufhören musste. Und viele ahnten bereits, dass dieser Jesus vielleicht der verheißene Messias sein könnte. Der Sohn Davids, der im Alten Testament verheißen wird. Der Herrscher, der kommen soll. Und vielleicht hatten bereits viele eine Auflehnung bzw. eine Revolution gegen die Römer bereits in ihren Gedanken verfasst. So wie wir mit Besorgnis derzeit viel Aufruhr und Revolutionen in unserer Welt erleben, die fast in der Weise selten schon da gewesen sind. Gut, in Europa gab es auch schon mächtige Revolutionen, aber wie sich jetzt alles aneinandergereiht hat, auch in den arabischen Völkern um Israel herum, das ist in der Weise noch nie da gewesen. Denken wir nur daran, wie viel Leid auch daraus schon entstanden ist. Auch Ägypten hat noch keine beständige Regierung. Immer noch ein großes Problem. Oder wie viel Leid ist über die Menschen in Syrien gekommen. Endloses Blutvergießen und ein Flüchtlingsdrama bis zu uns nach Deutschland ohne Ende. Bedenken wir hierbei auch, was sich nun seit wenigen Tagen erstaunlicherweise jetzt in der Ukraine bewegt. Was da an Bewegung ist. Auch dort möchte man ja die derzeitige Regierung und den Präsidenten nicht mehr länger dulden. Auch er soll gestürzt werden. Und Massen des Volkes setzen jetzt schon bereits ihr Vertrauen auf Wladimir Klitschko, den ehemaligen Boxweltmeister. Ja, das ist der Anführer der Oppositionsbewegung. Das Ende ist aber noch ungewiss. Wir sehen auf Syrien, wie es da alles verlaufen ist bisher. Das Ende ist auch in der Ukraine noch ungewiss. Es bleibt zu hoffen, dass auch diese Sache nicht mit einem großen Blutbad endet. An so vielen Orten bewegt sich derzeit Kriegsgeschrei. Im Grundtext steht da auch oftmals tatsächlich Revolution. Und wenn wir diese Dinge sehen, dann sehen wir automatisch auch unter anderem auch das aktuelle Zeitgeschehen, das uns die Bibel voraussagt. Endzeit. Der Jesus spricht von Kriegen und Kriegsgeschreien, von Revolutionen. Doch das ist ein anderes Thema, mit dem wollen wir uns heute nicht beschäftigen. Nun, auch der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der hätte damals unter den Juden ganz leicht eine Revolution anzetteln können. Hätte das ganz leicht in die Wege leiten können und die römische Herrschaft absetzen können. Doch wir fragen uns, war es seine Absicht, eine Revolution herbeizuführen? Nein, das war nicht seine Absicht. Das hat er auch nicht getan. Die Römer, die blieben an der Macht. Und doch war der Herr Jesus revolutionär. Das müssen wir sagen. Er war tatsächlich revolutionär. Denn er hatte die Botschaft seines Reiches verkündigt. Das war seine Revolution. Die Botschaft des Reiches Gottes zu verkündigen. Und wisst ihr, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, dann wird er nicht nur eine Teilherrschaft herbeiführen. Dann wird er nicht mal nur gerade mal die Römer absetzen oder sonst jemanden. Nein. Sondern was wird er tun? Er wird die ganze Welt beherrschen. Er wird über die ganze Welt regieren. Er ist schließlich der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und der Herr Jesus hatte mit seiner Botschaft etwas anderes getan. Er hatte die Herzen revolutioniert. Und das tut er bis heute. Er revolutioniert bis heute die Herzen. Weg von Menschen erfundenem Gottesdienst oder Götzendienst. Weg von äußerer Heuchelei. Hin zu echtem und wahrem Glauben. Mit reinem Herzen durch ein erneuertes Herz durch den Heiligen Geist zu Gott kommen. Und obwohl der Herr Jesus zunächst die große Masse auf seiner Seite hatte, änderte sich an seiner Botschaft nichts. Und die war oftmals nicht ganz einfach für die Menschen. An seiner Botschaft änderte sich nichts. Er hatte nie schön geredet. In Lukas 12, Vers 1, da sehen wir, dass wirklich sie sich zu Zehntausenden versammelt hatten vor dem Herrn Jesus. Es heißt in Lukas 12, Vers 1, dass sich das Volk zu Zehntausenden versammelt hatte, so dass sie einander traten. Es waren Massenbewegungen um den Herrn Jesus herum. Oder auch hier in Lukas 14, Vers 25 lesen wir, es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Er hat ganze Volksscharen hinter sich hergezogen. Da waren wirklich Massenbewegungen, um den Herrn Jesus zu hören, um ihm anzuhängen. Vorher war niemand da, der in solch einer Vollmacht gepredigt hatte wie er. Niemand hatte so viel Weisheit und Verstand wie er. Niemand hatte auch größere Liebe und Hingabe zu Gott und auch zu den Menschen wie er. Und diese Liebe konnte niemand mehr unter Beweis stellen als er, der Sohn Gottes. Also große Volksscharen wollten ihm nachfolgen, aber seine Botschaft, die änderte sich deswegen nicht. Denn der Herr Jesus wollte nie um der Masse willen etwas tun, sondern ihm ging es immer um die Echtheit. Er wollte keine Schwärmer um sich versammeln, er wollte auch keinen Fanclub gründen, sondern er wollte Echtheit. Er wollte reine Herzen, wahrhaftigen Glauben. Und der muss sich eben auch unter schwierigsten Umständen bewähren, bis zum heutigen Tag. So ist es bis heute geblieben. Der Herr Jesus kann auch heute keinen Fanclub brauchen oder irgendwelche Schöntuerei und Schwärmerei. Er braucht auch keine modernen Bands oder Events, wie es heute so oft der Fall ist, oder Show-Effekte. Nein, das braucht der Herr nicht. Bis heute erkennen wir in der Heiligen Schrift, dass er, der Herr Jesus, wirklich den wahren Glauben und den Gehorsam in den Herzen finden möchte. Echtheit, Wahrhaftigkeit, Nüchternheit. Manch einer mag sich wundern, was der Herr Jesus hier den großen Scharen in Lukas 14 verkündigt. Wir haben es ja gerade gelesen. Diese Rede, die wir hier lesen, die scheint zu damaliger Zeit viele abgestoßen zu haben. Und die stoßt auch heute noch genauso viele Menschen ab. Denn der Herr Jesus zeigt hierin sehr deutlich auf, dass es etwas kostet, ihm nachzufolgen. Ja, dass Nachfolge einen hohen Preis hat. Die Nachfolge, sagt er, die gibt es nicht zum Nulltarif, sondern sie kann uns unter Umständen alles kosten. Und der Herr Jesus spricht darüber, dass man sich darüber im Klaren sein muss, was man tut, wenn man ihm angehören will. Die erste Frage, die der Herr an die Volksmenge, an dich und natürlich auch an mich stellt, die lautet hier als erstes: Wen liebst du eigentlich mehr? Erstens, wen liebst du mehr? Als sich diese großen Volksmassen zum Herrn Jesus hingezogen wussten und ihn auch, wie hier in Lukas 14, auf seinen Wegstrecken ein Stück weit begleiteten, da wandte er sich um zu dieser Masse. Und er sprach zu ihnen, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und die Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern hasst, dazu aber auch seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Und bereits an dieser Stelle, da sehen wir, welche Anforderungen der Herr Jesus stellt. Und auch, welche Stellung er in unserem Leben haben will. Welche denn? Das ist keine Frage, die erste, keine andere Stellung, nur die erste. Denn er ist Gott und Gott will immer die erste Stellung in unserem Leben. Kein einziger Mensch, das zeigt uns hier der Herr Jesus auf, darf uns über ihn gehen. Kein einziger Mensch. Denn wir wissen bereits aus dem Alten Testament, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn auch jemand nur gleichgestellt wird mit dem Herrn Jesus oder mit Gott, dann ist ein Götze, den wir verehren. Wir sollen keine Götter neben Gott haben. Wobei wir natürlich auch hier ganz klar unterscheiden müssen, und das möchte ich auch hier hervorheben. Wir sprechen an dieser Stelle von Nachfolge und nicht von Errettung. Weil die Errettung ist ein Geschenk des lebendigen Gottes, das wir aus Glauben bekommen. Aber natürlich müssen wir auch schon bereits an unserer Rettung über Nachfolge uns Gedanken machen. Was heißt es eigentlich, mit Jesus zu leben und ihm nachfolgen zu wollen? Natürlich kann ich dem Herrn Jesus erst nachfolgen, wenn ich errettet bin. Es gibt ja auch Leute, die versuchen das schon vorher. Auch viele Ungläubige, die meinen irgendwie, ja, was tun zu müssen für Jesus, aber letztendlich können sie das nur, wenn sie errettet sind, wenn sie auch den Heiligen Geist bekommen haben. Vorher macht es so gut wie keinen Sinn. Eine Parallelstelle von Lukas 14 finden wir hier in Matthäus Kapitel 10, Vers 37. Da sagt der Herr Jesus Ähnliches. Matthäus 10, Vers 37. Er spricht hier nicht von Hassen, von Vater, Mutter, Bruder, Schwester hassen, sondern er spricht hier in Matthäus 10, Vers 37 davon, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Also wir sehen in diesem Begriff hassen, es ist schwierig, das, weil unter hassen verstehen wir eigentlich in Deutschland etwas ganz Schlimmes. Dass man wirklich einen Groll hat auf die Leute und dass man jetzt wirklich böse ist auf die Leute. Aber so ist es nicht gemeint im Wort. Vielleicht ist auch, hätte man hier auch tatsächlich ein anderes Wort wählen sollen anstelle von hassen. Das sehen wir hier in Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich. Also es soll ein nicht mehr liebend sein als ihn, den Herrn. Der ist meiner nicht wert. Und hier sehen wir wieder, wenn sich Menschen zwischen den Herrn Jesus und uns schieben, dann ist es völlig unmöglich, ihm zu gefallen. Es geht nicht. Das sagt, der Jesus sagt, der ist meiner nicht wert. Der weiß nicht, was ich für ihn getan habe. Der schätzt es nicht, dass ich sein Herr bin. Der ist meiner nicht wert. Und wir kommen schnell in solche Fallen, dass sich Menschen vor den Herrn schieben. Vielleicht auch nur zeitenweise. Natürlich heißt es aber auch nicht, dass wir unsere Familienmitglieder direkt jetzt ablehnen sollen, dass wir sie in die Ecke drücken sollen, dass wir sie tatsächlich hassen sollen, so wie wir das in Deutschen verstehen. Dass wir auch unsere Verwandten ignorieren und ablehnen sollen. Oder Freunde, oder ja, Menschen, die wir eben gut kennen. Nein, wir sollen auch Menschen lieben. Wir sollen auch die Eltern lieben. Wir sollen auch Geschwister lieben. Wir sollen sie nicht ignorieren oder ablehnen. Wir sollen sie unbedingt lieben und gut behandeln. Sonst würde sich nämlich das Wort Gottes an anderen Stellen widersprechen. Ihr wisst auch, was im 5. Gebot steht, Altes Testament. Da befiehlt es der Herr ausdrücklich in seinem Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Ganz wichtig. Oder wenn es im Neuen Testament heißt, zum Beispiel, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde. Aber die brauche ich jetzt nicht mehr lieben, die soll ich doch hassen, sagt der Herr. Nein. Aber du sollst sie nicht über Christus stellen. Auch die Männer, die Frauen nicht ihre Männer und anderes. Das ist ein hohes Gebot und es ist wirklich eine große Vorrangstellung, die Jesus hier für sich einräumt. Natürlich soll auch die geschwisterliche Liebe, die Bruderliebe auch in der Gemeinde reichlich vorhanden sein, aber auch die darf nie über den Herrn steigen. Aber wenn dir Vater, Mutter, wenn sie noch vorhanden sind, Bruder, Schwester, Mann, Frau oder Kind oder Glaubensgeschwister oder andere Menschen mehr wert sind als der Herr Jesus. Und wenn du diese tatsächlich mehr liebst oder in der Gefahr bist, sie mehr zu lieben, dann sagt der Herr Jesus zu dir und auch zu mir, dann bist du meiner nicht wert. Dann kannst du gar nicht mein Jünger sein, das ist völlig unmöglich. Denn der Herr Jesus will die Vorrangstellung. Er will die erste Liebe. Er will nicht, dass wir unsere Menschen abhängig machen. Und er will die höchste Vorrangstellung in deinem und in meinem Leben. Und das sehen wir bereits hier in der Heiligen Schrift. Aus welchen Gründen auch manche Menschen tatsächlich damals nicht bereit waren, ihm nachzufolgen. Da gibt es ja viele Dinge. Und das ist ja nicht einmal böse gemeint. Es gibt ja so viele Dinge. Da schauen wir mal in Lukas 9. Wir brauchen ja noch ein bisschen zurückblättern. Vers 59. Lukas 9, Vers 59. Da sagt Jesus zu einem anderen, folge mir nach. Dieser Mann, der kriegt einen direkten Ruf vom Herrn. Folge mir nach. Wir wissen das ja auch von den Jüngern, von Petrus und Johannes, von Jakobus und von Andreas, dass der Herr Jesus sie aufgerufen hat und sie sind ihm nachgefolgt. Hier sagt er auch zu einem anderen, folge mir nach. Und was sagt dieser Mann? Herr, erlaube mir zuvor hingehen und meinen Vater zu begraben. Wichtige Sache. Nun, wir gehen davon aus, dass der Vater zu der Zeit noch nicht tot war, dass der noch nicht gestorben ist. Es war noch nicht die Beerdigung jetzt gleich dran. Sondern dieser junge Mann, der wollte, wie es damals im Orient üblich war, lediglich seinen familiären Verpflichtungen hinterherkommen. Er wollte in der Nähe des elterlichen Hauses bleiben und eben die Verantwortung für das Begräbnis seiner Eltern tragen oder für seinen Vater. Und es war nichts Böses. Er hatte seine Eltern geliebt und wollte der Verpflichtung nachkommen als ein guter Sohn. Doch was sagte der Herr Jesus zu ihm? Ja, das kann ich verstehen. Also, wenn dann deine Eltern gestorben sind oder dein Vater, dann melde dich wieder bei mir, dann rufe ich dich, dann kannst du in die Nachfolge kommen. Hatte das der Herr Jesus gesagt? Nein. Er ließ diese Sache nicht stehen. Seine Antwort war, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Das ist ein Einschnitt, das kann man fast nicht fassen. Und wir meinen auch manches Mal, wir hätten wohl verdiente Gründe, um dem Herrn nicht entsprechend nachzufolgen oder nicht entsprechende Schritte zu tun. Doch wisst ihr was, der Herr Jesus ist manchmal sehr radikal. Bei ihm sind so viele Dinge, die wir als gute Ausreden oder nicht mal Ausreden, als gute Gründe vorlegen, sind bei ihm tatsächlich oft null und nichtig. Er zeigt uns, dass seine Sache höchste Priorität haben muss. Nicht nur er, sondern auch seine Sache muss an erster Stelle stehen. Dass alles andere um seinetwillen wirklich zurückstehen muss. Vielleicht hat er dem Jünger dann freigegeben, um seinen Vater zu begraben. Ja, wenn es jetzt dann soweit ist, dann kannst du dich um deinen Vater kümmern. Aber zu diesem Mann sagte der Herr Jesus zunächst in unseren Worten formuliert, du gibst dich damit zufrieden, das zu tun, was alle Ungläubigen tun können. Ich habe dir einen Ruf gegeben und du tust es nicht. Und du gibst dich damit zufrieden, das zu tun, was alle Ungläubigen tun können. Um Tote zu begraben, da braucht es keinen besonderen Ruf. Tote begraben, das kann letztendlich jeder Ungläubige tun. Das ist nichts Besonderes. Doch das Evangelium zu verkündigen und Menschen zu neuem Leben erwecken, das kann bei weitem nicht jeder. Sondern das können nur Leute tun, die an den Herrn Jesus gläubig geworden sind. Das können nur Nachfolger Jesu tun. Und so ruft der Herr Jesus diesen Mann auf, tue also das, was nicht jeder tun kann. Arbeite für mich. Tue das Wichtigere. Stehe vordringlich ein für das Reich Gottes. Und es ist tatsächlich so, es gibt eben viele Aufgaben in dieser Welt, die können andere Menschen genauso gut, vielleicht sogar noch besser tun wie wir. Aber es gibt auch Aufgaben, die können eben nur geistlich Lebende tun. Und es gibt bestimmte Dinge, auch bei dir und bei mir, die nur wir tun können, nicht die Ungläubigen. Das Reich Gottes können auch nur wir verkündigen, auch nur wir können von unserem Herrn zeugen und zu Ungläubigen hingehen. Oder auch nur wir können das letztendlich leben, was der Herr sagt. Der Herr, der kann keinen Ungläubigen zu den Verlorenen senden. Das muss uns auch bewusst sein. Da sind wir gefragt, die wir gläubig geworden sind, um den Ungläubigen das Evangelium zu bringen. In Lukas 9, Vers 61 sagt ein anderer, es sprach aber ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Oh, der hat ein gutes Verlangen gehabt. Aber eine Bitte. Lukas 9, Vers 61, zuvor erlaube mir, von denen, die in meinem Hause sind, Abschied zu nehmen. Ja, Herr, das kannst du mir doch nicht verweigern, eine Abschiedszeremonie abzuhalten. Vielleicht so ein halbes Jahr, um die Familie und auch die Verwandten und Bekannten darauf vorzubereiten, bis alle Vorbereitungen stehen. Und vielleicht dann so ein Jahr, bis ich mich von allen gelöst und verabschiedet habe und ihnen allen klar gemacht habe, dass ich jetzt Jesus nachfolgen will. Man möchte dies ja nicht so abrupt machen, einfach so gehen, sondern seine Familie und seine Verwandtschaft möchte man ja gründlich darauf vorbereiten. Ist das was Böses? Nein. Was sprach aber Jesus zu diesem Mann? Lukas 9, Vers 62. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Dieser Mann, der war bereit, dem Herrn nachzufolgen. Jedoch mit reichlicher Verzögerung, weil er sich eben noch zu Hause noch gründlich verabschieden wollte. Doch auch hier sehen wir, der Herr Jesus, der möchte unverzügliche Nachfolge, der möchte nicht noch eine lange Abschiedszeremonie. Der Herr Jesus will keine Verzögerungen. Und ein ständiges Zurückblicken und sich nochmal in alte Zeiten hineinzubegeben. Ach, waren wir früher gute Freunde und was haben wir nicht alles gemacht und jetzt soll ich Jesus nachfolgen und dann geht man womöglich noch mit Wehmut und jetzt soll ich dem Herrn Jesus dienen und ich würde doch eigentlich lieber hier bleiben. Das ist ein Gräuel vor dem Herrn. Ein ständiges Zurückblicken und Festhalten am Alten, das macht einen nicht frei. Und, wie der Herr Jesus sagt, nicht geschickt, um dem Herrn zu dienen. Praktisches Bild aus der Landwirtschaft, das der Herr Jesus hier verwendet. Wenn ein Landwirt immer nur zurückblickt, oder wie das früher war mit einem Ochsengeschirr oder mit einem Pferdegeschirr, der muss ja irgendwo vorne einen Fixpunkt haben, wo er sehen will, auf den muss ich Da muss ich darauf zupflügen, sonst gibt es ja eine Furche ohne Gleichen. Wenn ich immer zurückschaue und das sollen die Pferde jetzt vorwärts gehen, das geht ja gar nicht. Und dieses Bild nimmt der Herr Jesus her in Bezug auf unsere Nachfolge. Wer zurückblickt, der wird krumme Furchen ziehen. Der kommt nicht geschickt im Reiche Gottes voran. Ein ständiges Zurückblicken und Festhalten im Alten, das macht einen nicht frei. Auch nicht geschickt, um dem Herrn Jesus zu dienen. Bedenken wir an der Stelle, Ausrichten am Vergangenen, das tötet die Nachfolge von heute. Ausrichten am Vergangenen, das tötet die Nachfolge von heute. Und der Jesus sagt, wer mich mehr liebt als Vater, Mutter, Bruder, Schwester, auch Frauen und Kinder, sind hier in Vers 25 aufgezählt, der ist meiner nicht wert. Natürlich kann nicht jeder jetzt seine Heimat verlassen, aufs Missionsgebiet rausgehen. Man muss schon den Herrn fragen, was ist dran, was ist mein Ruf, wo kann ich dem Herrn beständig und mit gutem Gewissen dienen, was ist für mich dran, Herr? Es ist gut, auch da sich immer wieder Gewissheit darüber zu verschaffen, dass man sich auch nicht unbedingt so vollständig festlegt, dass irgendeine Sache für einen ein ganzes Leben lang dran ist, dass man immer wieder fragt, was ist dran für mich? Oder gibt es auch irgendwo in meiner Umgegend Erneuerungen, was der Herr mir zeigt? Und Nachfolge, das hat natürlich auch mit der örtlichen Gemeinde zu tun, ist klar. Im persönlichen Leben, aber auch in der örtlichen Gemeinde. Ein Ältester einer Gemeinde, der hatte mir vor einigen Jahren mal gesagt, da war ich auch noch recht jung im Glauben, wenn ich mich jeden Sonntagmorgen nach meinen Kindern ausgerichtet hätte oder nach meiner Frau, so wäre ich oftmals nicht in den Gottesdienst gekommen. Und der Mann oder der Bruder, der hat da auch viel gepredigt. Es war für ihn auch immer wieder ein Kampf, als er kleine Kinder hatte. Und da war es einmal dem Kind schlecht und dann dem anderen oder die Frau hatte mal keine Lust oder war von Übelkeiten und Unwohlsein geplagt. Und somit konnte er aber doch am Ende bestätigen oder nach Jahren, wir gingen jedes Mal in den Gottesdienst. Wir sind gegangen, ob es uns gut oder schlecht ging. Und er konnte es am Ende sagen, wir durften es erleben, dass der Herr uns segnet. Der Segen des Herrn hatte darauf geruht. Es war zwar ein Kampf, aber der Herr hat es gesegnet. Und genau das ist die Haltung, die der Herr will. Natürlich kann man auch mal schwer krank sein. Und es kann tatsächlich auch mal gar nicht möglich sein. Das weiß der Herr auch. Doch, liebe Geschwister, wenn man das offen lässt und die Entscheidung einfach mal so stehen lässt, gehe ich am Sonntag in den Gottesdienst oder nicht? Mal schauen, ob mir vielleicht noch was Besseres einfällt. Oder wie geht's mir denn vielleicht am Sonntagmorgen? Mal schauen, mache ich es davon abhängig, ob mir es wohl ist oder nicht wohl ist, oder ob ich Lust habe oder ob ich keine Lust habe. Und wenn man Kinder hat, ob die vielleicht noch brav sind oder nicht brav sind. Wenn man so eine Einstellung hat, da hat man wahrscheinlich zu 90% verloren. Das geht nicht gut auf Dauer. An solch einer Einstellung, da kann der Herr Jesus auch gar keine Freude haben. Und zu meiner Enttäuschung erlebt man immer wieder solche Geschwister. Auch hier in der Gemeinde, das ist so traurig. Oder zieht man andere Dinge vor, die scheinbar wichtiger sind als der Gottesdienst. Was ist denn wirklich wichtiger als der Gottesdienst? Da muss schon was ganz Wichtiges vorliegen. Oder muss schon was sein, was man überhaupt nicht anders machen kann. Wie schnell kann man sich von der Nachfolge des Herrn abhalten lassen? Vielleicht gerade, weil man andere Menschen lieber hat oder sich selbst mehr liebt. Meistens meinen wir, Nachfolge wäre eine billige Sache. Und ja, der Herr, der macht das schon alles so mit. Das ist ja nicht so, alles nicht so wichtig. Und man kann dies nach Lust und Laune so tun, wie man es gerade sich so befindet. Ich frage euch mal, die im Beruf stehen, wie würde euer Arbeitgeber reagieren, wenn ihr so handeln würdet, wenn ihr euch so dem Arbeitgeber gegenüberstellen würdet? Mein Arbeitgeber hätte es früher nicht lange mitgemacht. Er hat gesagt, ja, wenn du keine Lust hast, dann kann ich die auch nicht brauchen. Nachfolge ist keine billige Sache. Der Herr Jesus sagt auch nicht, dass wir unsere nahestehenden Menschen nicht lieben dürfen. Doch wehe uns, wenn er und seine Sache nicht an erster Stelle steht. Jedoch bleibt der Herr Jesus nicht nur an familiären oder menschlichen Beziehungen und Bindungen stehen, sondern was gibt es denn da noch? Es geht ja noch weiter. Da gibt es noch etwas. Und er spricht hier von der eigenen Seele des Menschen. Oh, unsere Seele, die kommt jetzt auch noch hier unter die Lupe. Unser eigenes Leben bzw. unsere eigene Seele. Können wir unsere eigene Seele bzw. unser eigenes Leben mehr lieben als den Herrn? Wohl ist das noch das letzte Hindernis. Und oftmals, muss man sagen, ist das wahrscheinlich sogar die größte Hürde. Das ist keine kleine Hürde. Das eigene Leben mehr lieben als den Herrn Jesus lieben. Wenn ich schon keinen anderen Menschen mehr lieben darf als den Herrn, dann kann immer noch die Gefahr sein, dass man sich selber mehr liebt als den Herrn. Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und die Mutter, Weib und Kinder, Brüder und Schwestern hasst, dazu aber auch seine eigene Seele, sagt er hier. Seine eigene Seele. Der kann nicht mein Jünger sein. Wer also seine Seele, seine eigene Seele mehr liebt als den Herrn, auch der ist untauglich, ein Jünger des Herrn zu sein. Wenn wir unsere Seele mehr lieben als den Herrn, dann werden wir immer uns und auch unsere Interessen gerne vor den Herrn schieben. Vielleicht auch verkehrte Gewohnheiten. Wenn wir unsere Seele mehr lieben, dass wir dann dem Herrn nicht einfach den Gehorsam leisten, den er von uns fordert. Wenn wir uns ja so sehr lieben, das muss doch der Herr verstehen. Also muss man irgendwo Kompromisse machen. Aber der Jesus sagt, wenn das so ist, dann sind wir unbrauchbar für die Nachfolge. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr zum ersten Mal hier Lukas 14 gelesen habt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das schon alle gelesen habt. Als ich das damals zum ersten Mal gelesen habe, als ich zum ersten Mal das Neue Testament gelesen habe, da ging mir diese Sache wie so ein Pfeil durchs Herz. Das hat sich richtig reingebohrt in mein Herz. In der Kirche hat man ja sowas vorher nie gehört. Jetzt steht es hier. Das verlangt der Herr Jesus. Und ich hatte mich schon dafür gefürchtet, dem Herrn Jesus die Vorrangstellung vor allen anderen Menschen zu geben. Sogar die Vorrangstellung meines eigenen Lebens. Denn was heißt es letztendlich? Es heißt, Herr, mache du. Das heißt auch Selbstverleugnung. Ich beuge mich unter den Willen des Herrn. Und ich gehöre jetzt ihm und ich muss mich jetzt auch zu ihm bekennen. Und das ist ja anfänglich im Glaubensleben nicht ganz leicht. Das können einige von euch auch bezeugen. Wenn man dann vor den bisherigen Freunden, Außenstehenden seinen Ruf verliert und sagt, was ist mit dem auf einmal? Der, jetzt fängt er da mit dem Jesus an und dem will er jetzt nachfolgen. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich damals, oder wenn diese Aussage nicht so in mein Herz gebohrt hätte und ich damals diese Aussage des Herrn einfach ignoriert hätte, dann wäre ich wahrscheinlich niemals hierher nach München gekommen. Zuerst nach Westfalen, dann hier nach München. Das brachte allein der Herr durch sein Wirken und durch seinen Ruf zustande. Natürlich müssen wir auch erkennen, was will der Herr und ruft er uns tatsächlich. Aber wenn er ruft, dann müssen wir auch Folge leisten. Es ist natürlich gut, wie ich es vorhin schon sagte, sich auch von Zeit zu Zeit zu prüfen, ob man wirklich im Willen des Herrn steht. Ob man seine eigene Seele wirklich hinten anstellt, ob der Herr wirklich noch vorne steht. Auch wenn man im Dienst ist, muss man sich das immer wieder fragen. Schnell kann man ins eigene Ich zurückfallen. Möchtest du den Herrn Jesus verherrlichen? Dann müssen wir es lernen, ihn mehr als alles andere zu lieben. Mehr als die Familie, mehr als Freunde und Bekannte und noch mehr als das eigene Leben. Dann können wir ihn verherrlichen. Lass dich von nichts und von niemandem von der Nachfolge des Herrn abbringen. Lass niemals Menschen den Vorrang, sondern immer Gott. Gib Gott den absoluten Vorrang, dann trägt er auch die Verantwortung für das, was mit dir geschieht. Und das hat mit Recht einmal jemand gesagt, und ich habe es auch schon öfters erwähnt, die Errettung kostet nichts. Die gibt's wirklich aus Gnade, aus dem Glauben heraus. Die gibt uns Gott durch das kostbare Blut seines Sohnes, das am Kreuz vergossen hat. Der Sohn hat den Höchstpreis bezahlt, aber wir dürfen es annehmen. Es ist ein Geschenk für uns. Aber wenn wir dem Herrn Jesus gehören, dann müssen wir auch die andere Seite sehen. Hingabe und Nachfolge kann uns alles kosten. Somit kommen wir zum zweiten Punkt. Die Aufnahme des Kreuzes. Vers 27. Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und hieraus sehen wir, Jünger Jesus sind auch Kreuzesträger. Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und jetzt die Frage, was heißt es eigentlich, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Sein Kreuz auf sich zu nehmen. Heißt es tatsächlich, wie das auch manche ja schon oft missverstanden haben, so ein Kreuz nehmen und jetzt da mal an einer Passion teilnehmen und sein Kreuz zu tragen? Nein, so hat es der Herr nie gemeint. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, an anderer Stelle sagt er, sein Kreuz täglich auf sich zu nehmen, das bedeutet, die Gesinnung Jesu zu haben. Sich selbst zu verleugnen und sich mit Jesus zu identifizieren. In seinem Willen auch zu leben. Täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet unter anderem tägliche Einsmachung mit dem Herrn Jesus. Sich selbst zu verleugnen. Es heißt aber auch Nachteile, Schmach, Ausgrenzung, Verspottung und womöglich Verfolgung, um Jesu Willen in Kauf zu nehmen. Damit müssen wir rechnen, das Kreuz auf sich zu nehmen. Wenn wir uns zum Herrn Jesus bekennen und seinen Worten gehorchen und das Leben, was er sagt in dieser Welt, dann könnte es schnell dazu führen, dass wir nicht mehr jedermanns Freund sind. Das Kreuz, das bringt Selbsterniedrigung mit sich. Das Kreuz, das bringt Selbstverleugnung mit sich. Ja, es bringt auch die Hingabe des eigenen Lebens mit sich und auch der fleischlichen Lüste. Galater 5, Vers 24. Dort heißt es, die, welche Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt. Das Kreuz täglich auf sich zu nehmen, das heißt auch, sich gekreuzigt zu halten, samt den Leidenschaften und Begierden. Damals, zur Zeit des Herrn Jesus, da war ja diese römische Oberherrschaft. Und wie war das, als da Leute verurteilt wurden, um gekreuzigt zu werden? Unter der römischen Oberherrschaft, da mussten Verbrecher oder Gefangene, die gekreuzigt werden sollten, ihr Kreuz meistens selbst zum Hinrichtungsort tragen. So wie wir das auch beim Herrn Jesus sehen in der Schrift, dass er das Kreuz selbst hinaustragen musste zur Schädelstätte, genannt Golgatha. Warum das? Warum wollten das die Römer so? Natürlich, der Jesus ist auch zusammengebrochen. Der Josef von Arimathea musste ihm dann noch helfen, das Kreuz vollends hinauszutragen. Aber warum sollte er das Kreuz hinaustragen? Weil es damals von dem Verurteilten als schweigendes Einverständnis angesehen wurde, dass das Todesurteil von den Römern mit Recht gefällt worden ist und dass der Verurteilte sich darunter beugt. Er identifiziert sich mit seinem Urteilsspruch. Es sollte also ein offizielles Bekenntnis zur römischen Rechtsprechung sein. Und wir wissen es. Es war ja überhaupt nicht richtig, dass der Herr Jesus verurteilt wurde. Er war ja völlig unschuldig. Und doch hat er sich unter das Kreuz gebeugt, hatte das Kreuz auf sich genommen, er hatte sich zu dieser Schmach gestellt. Warum? Weil er sich unter das Urteil der Sünder gebeugt hat. Weil er gekommen ist, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Er war ja gekommen als das Lamm Gottes, um für die Sünden der Welt zu sterben. Und somit hat er sich mit der Sünde der Menschen, nicht nur mit den Juden, sondern auch mit der Sünde der Römer identifiziert. Und sich so unter das Urteil der Sünder gestellt. Sehen wir hierin das Lamm Gottes, das sein Kreuz hinausträgt nach Golgatha, Das Lamm Gottes, welches das Kreuz für dich und für mich auf sich nahm, um der Welt Sünde hinwegzunehmen. Kommen wir nun auf uns zu sprechen. Ähnlich wie der Herr Jesus das Kreuz um unsretwillen auf sich genommen hat und sich mit dem Urteil der Sünder identifiziert hat, so sollen auch wir ihm täglich nachkommen und uns mit ihm identifizieren und unser Kreuz auf uns nehmen. Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Kapitel 9, Vers 23, da spricht er auch davon. Lukas 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen: Will jemand mir nachkommen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also wir sollen also um seinetwillen unser Kreuz auf uns nehmen. Das heißt, wir sollen ihm nachfolgen und ihn, unseren Herrn, vor den Menschen bekennen. Wir sollen uns ganz mit ihm und seiner Sache identifizieren, letztendlich mit allen Konsequenzen, die sie mit sich bringt. Also das Kreuz steht für die Selbstverleugnung und die Identifikation mit dem Herrn Jesus. Nicht im Selbstwillen zu leben, sondern in der Selbstverleugnung. Das Kreuz steht auch für den Verlust des eigenen Ansehens. Oder um die Schmach oder Leiden, welche wir um Jesu Willen ertragen müssen. Nun, hier in Deutschland haben wir nicht das große Problem bisher mit Verfolgung, mit so großer Schmach und mit Leiden. Da sind wir noch sehr, sehr davon verschont. Das ist auch gut so. Doch wir erkennen es ja derzeit, brauche euch ja nichts zu sagen, dass in unserer Gesellschaft derzeit ein großer Umbruch zu sehen ist. Ein Umbruch, wie wir ihn wahrscheinlich nie wahrgenommen haben. Und wir wissen es schon lange, dass viele Gruppen daran arbeiten, die bisherigen Werte und Gesetze zu untergraben. Werte und Gesetze, die bisher weitgehend aus dem Wort Gottes und aus dem Christentum abgeleitet worden sind, die will man abschaffen und beiseite tun. Dass sich dies jedoch in solch einer rasanten Geschwindigkeit entwickelt, wie es sich derzeit vor unseren Augen abspielt, ich denke, damit hat keiner von uns gerechnet. Deshalb heißt es eben, sich noch mehr darauf gefasst zu machen, was künftig Christsein mit sich bringt. Und man kann nur sagen, sei bereit. Geh täglich ins Gebet und sage deinem Herrn und Retter, dass du täglich dein Kreuz um seinetwillen auf dich nehmen willst. Johannes 15, Vers 20, dort sagt der Herr Jesus: Gedenket an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort befolgt, so werden sie auch das eurige befolgen. Der Jünger muss Jesus nachkommen. Das heißt, er muss ein Leben führen, wie es Jesus auf Erden geführt hat. Ein Leben der Selbstverleugnung, der Demütigung, der Verfolgung und womöglich der Schmach. Das ist der Weg der Erniedrigung. Der führt bei Gott zur Erhöhung. Und der Weg des Leidens um Jesu Willen, der führt zur ewigen Herrlichkeit. Ich habe etwas gefunden von Charles Hutton Spurgeon, der ja vordringlich in England gewirkt hatte. Ein großer Erweckungsprediger, schlechthin der Fürst, der Prediger, wie er auch genannt wird. Er sagte einmal: Was würde Ihre Majestät von Ihren Soldaten denken? Also wahrscheinlich vom König von England hat er damals gemeint. Was würde Ihre Majestät von Ihren Soldaten denken, wenn dieselben den Eid der Treue leisten und doch sagen möchten: Wir erlauben uns, Eurer Majestät zu sagen, das würde des Königs Rock nicht anziehen, sondern viel lieber die Kleidung der Zivilisten tragen werden. Wir sind durchaus ehrliche und aufrichtige Menschen, aber wir wollen nicht in Reihe und Glied stehen und als ihre Soldaten erkannt werden. Wir möchten uns bisweilen in das Lager der Feinde schleichen und dann auch wieder in ihrem Lager weilen. Darum ziehen wir es vor, nichts an uns zu tragen, was uns als Soldaten kennzeichnen könnte. Oh ja, sagt Spurgeon, manche von euch möchten dasselbe Christus gegenüber tun. Ihr möchtet gerne geheime Christen sein, euch gelegentlich in des Teufels Lager schleichen und dann auch wieder in Christi Lager zu Hause zu sein, aber von beiden Seiten nicht erkannt werden. Wohl, wenn ihr doppelherzig sein wollt, mögt ihr die Verantwortung dafür tragen. Ich wollte solches Risiko nicht auf mich nehmen, sagt Spurgeon. Es ist eine sehr ernste Drohung, welche Jesus ausspricht. Des wird sich des Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in die Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Es ist ein sehr ernstes Ding, wenn Christus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. So viel von Spurgeon. Wir sehen also, Spurgeon war auch nicht an jeder Stelle ein lieblicher Prediger, sondern er hat es ganz ernst und deutlich ausgesprochen. Ich möchte noch zu einem kurzen dritten Punkt kommen. Das erste war, wen liebst du mehr? Der zweite Punkt, die Aufnahme des Kreuzes. Der dritte Punkt, die Überschlagung der Kosten. Die Überschlagung der Kosten. In diesem Text da sehen wir, dass der Herr Jesus auch von Kostenberechnung spricht. Und wir sehen es, Nachfolge hat einen hohen Preis. Und genau darüber ist sich die heutige Christenheit so wenig bewusst. Wenn wir Schritte in der Nachfolge des Herrn tun, dann müssen wir völlig davon überzeugt sein und daran festhalten, tatsächlich wie eine Klette am Baum. Wir müssen uns beständig darüber bewusst sein, dass es Nachfolge nicht zum Nulltarif gibt. Man kann sie auch nicht verniedlichen. Es ist eigentlich eine beständige Herausforderung. Und der Herr Jesus vergleicht hier die Kostenberechnung der Nachfolge wie die Berechnung eines Bauprojektes. Wenn wir mal hier in Lukas 14, Vers 28 und 29 lesen. Lukas 14, 28 und 29. Er sagt hier, denn wer nicht von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er genug habe zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten. Also wer ein Bauprojekt beginnt, der erregt normal im ganzen Umfeld Aufmerksamkeit. Vielleicht wenn schon ein altes Gebäude abgerissen wird, dann da wird ein Kran gestellt und da sind Bagger in Bewegung, da fahren Maschinen an, Baugrube wird ausgehoben, der Keller und der Rohbau wird erstellt, da ist man zunächst gespannt, was entsteht da überhaupt. Die Zuschauer gehen dran vorbei und beobachten es, wie die Dinge so vonstatten gehen. Wenn aber der Bau nicht mehr weitergeführt wird, was sagen dann die Zuschauer? Oh, da wird schnell darüber gesprochen. Da ist Geschwätz und Gespött da. So war es auch vor einigen Jahren an einem kleinen Ort. Und das ist ein Tatsachenbericht. Da war ein sehr begehrter Bauplatz, so auf einer Anhöhe, wo man so über ein ganzes Tal runter gesehen hat. Ein sehr begehrter Bauplatz und der wurde von einem Handwerker gekauft zu einem ziemlich hohen Preis. Ein Platz, den noch viel mehr haben wollten. Man hatte einfach die beste Aussicht der ganzen Gegend über ein Tal hinüber. Und oben war eben eine schöne Plattform, eine gute Zufahrt, eine wunderbare Baufläche. Und der Handwerker ließ bald darauf Baugrube ausheben, hatte begonnen zu bauen. Man hatte schon von weitem gesehen an dieser Anhöhe. Und der Rohbau wurde erstellt. Und alle konnten es beobachten und dachten, es entsteht schon ein großes Gebäude hier, schönes Haus, etwas Stattliches. Natürlich war da auch der Neid nicht ganz ferne. Aber noch bevor das Haus fertig wurde, es war noch nicht einmal das Dach ganz eingedeckt, es war noch alles im Rohbau, da stand plötzlich der ganze Bau still. Naja, ein oder zwei Jahre, das kann sein, so lange ging es auch zunächst. Das kann mal sein, dass ein Bau ein oder zwei Jahre stillsteht, vielleicht aus Zeitgründen oder tatsächlich aus Mangel von finanziellen Mitteln. Dass es da eine Baueinschränkung gibt, das ist schon möglich. Hier blieb es aber nicht bei ein oder zwei Jahren. Es ging 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre. Es zogen 10 Jahre ins Land und es bewegte sich nichts mehr. Das Dach war noch nicht mal ganz zu. Und die Leute fragen sich, was ist da los? Natürlich kam ein Geschwätz auf. Das Holz wurde grau am Dach, der Mortel bröckelte aus dem Mauerwerk und so weiter. Der Bauer, der Rohbau stand zwischen 15 und 20 Jahren. Einfach so. Das ist Tatsache. Und der Bau stand auf diesem schönen Platz herum und wurde beinahe zur Ruine. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was da an diesem kleinen Ort für ein Geschwätz losging. Was da über Jahre für ein Gespött da war. Da hieß es, dieser Mann fing an zu bauen und er konnte es nicht vollenden. Das ist interessant. Der Herr Jesus vergleicht unser Glaubensleben, die Nachfolge zu ihm in ähnlicher Weise. Schlimm wäre es, wenn es in unserem Glaubensleben so gehen würde. Schon mancher hat sich eifrig zum Herrn bekannt und stieg in die Nachfolge ein. Und als dann eben Jahre vorübergehen, vielleicht auch Widerstände kamen, da wich er dann feige zurück. Und liebe Geschwister, deshalb müssen wir besonders wissen, was wir tun, wenn wir uns in die Nachfolge des Herrn Jesus begeben. Überhaupt, wenn wir uns für den Herrn Jesus entscheiden. Natürlich kann man nicht jede Situation im Voraus wissen. Ich kann ja nicht wissen, was wird noch alles sein in meinem Glaubensleben noch. Du weißt es nicht. Mit was haben wir es noch alles zu tun? Das weiß keiner von uns genau, was uns noch alles widerfahren wird. Doch eines müssen wir im Voraus wissen und einkalkulieren. Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dann kann uns das alles kosten. Wenn wir uns ganz zum Herrn Jesus stellen, kann uns das unter Umständen alle Nachteile der Welt bringen. Ja, wer auch Haus und Hof hat, der kann das unter Umständen um Jesu Willen verlieren. Auch Frau und Kinder, ja allen Besitz, sogar den eigenen Leib und das Leben, kann man eventuell um Jesu Willen verlieren. Die Frage ist nur, ob wir uns dessen wirklich bewusst sind. Haben wir die Kosten überschlagen? Sind wir uns dessen bewusst, dass wir in dieser Welt als Christ nicht nur da sind, um nur Vorteile zu genießen? Ja, der Herr Jesus spricht eher davon, dass wir Nachteile haben werden um seinetwillen. Natürlich haben wir diesen großen Herrn an der Seite und er wird uns durchbringen. Aber wir sind hier im Feindesgebiet. Die Überschlagung der Kosten hängt davon ab, ob ich bereit bin, wirklich alles an den Herrn Jesus abzugeben. Es geht nicht darum, für den Herrn ein paar Monate oder ein paar Jahre zu schwärmen, solange es einem gut geht oder solange man keine besonderen Nachteile einstecken muss. Oder dass man meint, der Herr Jesus müsste einem zu einem Leben verhelfen, wie man es sich selbst vorstellt, mit allen Vorzügen, die man sich so sehr wünscht. Natürlich hilft er uns auch zu vielem und es darf uns ja auch in vielen Bereichen gut gehen. Aber wenn man meint, er wäre nur unser Lebensvollbringer und unser Wunscherfüller, dass wir ein schönes Leben haben, dann denken wir ganz verkehrt. Das wäre eine Fehlinterpretation des wahren Christseins. Denn das hat der Herr Jesus nie versprochen. Aber wie gesagt, grundlegend dürfen wir sehr viel Gutes erfahren. Doch, dass es uns nur gut geht, da haben wir keine Garantie vom Herrn bekommen. Die Frage ist, bist du und bin auch ich bereit, dem Herrn Jesus nachzufolgen, ihm zu dienen, auch wenn es ganz anders kommt? Bist du auch dann noch bereit, den Herrn Jesus zu bekennen und ihm nachzufolgen? Ja, die Nachfolge kann durch tiefe Wege gehen und uns durch mancherlei Prüfungen hindurchführen. Sagt der Herr, dass unsere Gedanken seine Gedanken sind? Ja, er sagt in Jesaja 55, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, es kann uns sogar der Feind manches Mal haushoch entgegenstehen. Und wenn es nur bittere Enttäuschungen, Anfechtungen oder Entmutigungen sind, wie schnell werden wir mutlos? Oder wie schnell meinen wir auch manchmal völlig machtlos zu sein? In manchen Lebenssituationen. Oder auch in Bezug auf Gemeinde und Mission. Was sind wir schon für einen Tropfen auf einen heißen Stein in der weiten Welt? Und manchmal sind wir uns eben nicht so bewusst, dass unser Herr wirklich alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Gerade wenn wir vielleicht an die Politik denken, was sich da gerade bewegt. Allein in der Stadt München. Wir wollen nicht so viel davon reden, aber der Islam kommt eben gerade schon sehr stark hervor. Wenn man Feiertage einführen will oder dieses Bauvorhaben, das jetzt eben wieder besonders viel Unruhe hervorbringt, dieses europäischen Islamzentrums. Ein Gebäude mit Minaretten von 60 Metern Höhe. Sowas hier in dem christlichen Abendland. Das sind Sachen und Dimensionen, mit denen bisher das Christentum hier in Deutschland nicht damit zu tun hatte. Wir haben auch nicht damit gerechnet. Doch der Herr Jesus sagt, seid ihr gewiss, dass dir viel Widerstand in der Nachfolge Jesu begegnen kann. Und der Herr Jesus stellt hier auch einen Vergleich auf in Lukas 14, Vers 31. Oder welcher König, der auszieht, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande sei, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Aber hier geht es nicht um einen direkten Krieg, sondern um was? Es geht hier vielmehr um einen geistlichen Kampf. Es geht um die Macht Gottes und es geht um die Macht des Teufels. Weiß ich in der Nachfolge Jesu, dass der Herr Jesus stärker ist als alle Aufgebote des Feindes? Die Bibel zeigt uns ja an anderen Stellen, dass wir es wirklich mit dem Widersacher zu tun haben. Dass wir auch nicht wieder Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen wen denn? Epheser 6 klärt uns auf. Wieder die Herrschaften, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächten der Bosheit in den himmlischen Regionen. Epheser 6, Vers 12. Und darum befiehlt uns der Herr eben auch, die geistliche Waffenrüstung nicht zu vergessen. Du kannst kämpfen, du kannst auch siegen. Warum? Epheser 6, Vers 13. Damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermöget und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnet. Wir müssen mit den geistlichen Waffen kämpfen. Und es geht zuerst darum, nicht große Siege herbeizuführen, sondern das Feld zu behalten, dem Herrn treu zu bleiben. Und damit er sich in deinem und meinem Leben weiter verherrlichen kann. Ich möchte zum Schluss kommen. Lasst uns das bedenken. Um in der Nachfolge Jesu nicht zu versagen, ist es manchmal an der Zeit, wieder alles zu überprüfen. Auch eben an die Kosten der Nachfolge zu denken. Und diese, wo nötig, wieder neu zu überschlagen. Möge es der Herr schenken, dass wir niemals mit der Welt und mit all diesem Sorgenpaket und mit diesen ganzen Dingen, die gerade anrücken, auch in unserer Politik hinweggespült werden. Sondern lasst uns jetzt festhalten am Herrn, solange es noch möglich ist, sich auf diesen Fels zu gründen. Und dass wir ihn mehr lieben als alles andere in dieser Welt. Dass wir ihn mehr lieben als unser eigenes Leben. Und dass wir uns entscheiden, immer wieder aufs Neue, ganz zu ihm und uns ganz zu seinem Wort und Willen zu stellen. Gibt es Nachfolge zum Nulltarif? Nein, sie kostet uns alles. Amen. Amen. Beten wir. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du die Liebe in Person bist. Danke, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du uns herausgerufen und herausgerettet hast. Es ist so ein großes Vorrecht. Danke, Herr, dass du deine ganze Liebe in uns investiert hast, dass du uns erkauft hast mit deinem eigenen kostbaren Blut, mit deinem eigenen Leben. O Herr, und wenn du uns auch solche Worte zeigst, wie hier in Lukas 14, wenn du uns die Bedingungen der Nachfolge aufzeigst, so geschieht es ja wiederum aus deiner Liebe heraus. Du willst uns nicht quengeln und du willst uns auch nicht drücken, sondern du willst ja, dass wir uns ganz zu dir halten. Und nur wenn wir das tun, dann werden wir auch erfahren, Herr, wie du dich dazu stellst, wie wunderbar du bist und wie du uns auch in der Nachfolge weiterbringst, wie du Segen schenkst, wie du dich darin verherrlichst. Und das wünschen wir uns so sehr, Herr, dass du dich in unserem Leben verherrlichen kannst, dass du dich bei jedem Einzelnen, Herr, verherrlichen kannst, dass wir deine Jünger sein können, Frucht für dich bringen können und dass wir das auch in dieser letzten Zeit auch hier in der Gemeinde erleben dürfen. Hilf du uns, Herr, dass wir nicht versagen. Wir preisen dich und danken dir, dass du uns immer wieder ziehen möchtest, uns zeigen möchtest, was dran ist. Hilf uns, dass wir auf dich hören, uns nicht von dir abwenden. Und segne uns, Herr, auch jetzt heute in der Gemeinschaft beim Mittagessen. Segne du, Herr, auch jetzt schon die kommende Woche. Und danke, Herr, dass du uns so viel Freundlichkeit und Liebe bereitet hast, um uns zu festigen, zu stärken und zu gründen. Dank sei dir im Namen Jesu. Amen.